Isis-Statuette, 332 bis 330 vor Christus. Gelesen von Barbara Auer. Schauen Sie sich diese Statuette der ägyptischen Göttin Isis kurz einmal genauer an. Denken Sie sich ihre mit Perlen besetzte Haarfrisur und ihre weit nach oben ragende Krone weg und betrachten Sie nur ihre Pose. Wie sie da sitzt, als stolze Mutter, ihr göttliches Kind nackt in ihrem Schoß. Wie sie dem Baby ihre linke Brust hinstreckt, welche Ruhe die beiden umgibt. Fühlen Sie sich vielleicht an irgendetwas erinnert? Erkennen Sie hier womöglich eine etwas leuchtendere, sinnlichere Version der Maria mit Jesuskind? Dann sind Sie damit nicht allein. Die Spekulationen, ob das Christentum sich für seine Darstellungen und Narrative am rund 2500 Jahre vor Christus am Fuße des Nils entstandenen Kult der Göttin Isis inspirieren hat lassen, laufen schon lange. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Zumindest scheint die Vermutung nicht ganz abwegig zu sein. Schließlich haben beide Sekten zur gleichen Zeit nebeneinander in Rom existiert und befanden sich, gerade weil sie sich in so vielen Aspekten ähnelten, in mehr oder weniger direkter Konkurrenz zueinander. Zum einen standen sie, im Gegensatz zu den eher männlich dominierten Kulten, allen Geschlechtern und sozialen Schichten offen. Sie ließen Männer und Frauen, Arme und Reiche, Junge und Alte in ihrem Kreis zu. Selbst Ausgestoßene der Gesellschaft wie Prostituierte wurden akzeptiert. Zum anderen waren sie allumfassend. Während die meisten anderen Götter sich nur auf ihren spezifischen Bereich konzentrierten, standen Isis und Christus für fast alle Lebenslagen, Probleme und Fragen bereit. Und das, obwohl Isis kein monotheistisches Weltbild verkörperte. Die alten Griechen, die Isis etwa ab 300 vor Christus dank Alexander dem Großen, der offenbar ein großer Isis-Fan gewesen ist, entdeckten und anschließend in den gesamten Mittelmeerraum exportierten, nannten sie dieser universellen Kraft wegen die Göttin mit den 1000 Namen. Die wahrscheinlich allergrößte und wichtigste Ähnlichkeit findet sich allerdings in einem damals recht neuen Versprechen, das Isis lange vor Jesus gemacht hatte. Das der Wiedergeburt, also des ewigen Lebens. Vielleicht erinnern wir kurz an ihre Legende. Isis und Osiris waren Bruder und Schwester, Mann und Frau, König und Königin Ägyptens, die wichtigsten Gottheiten am Gestirn. Alles war gut, bis der eifersüchtige Seth seinem verhassten Bruder Osiris eine Falle stellte. Er schloss ihn in einem Sarkophag ein, ließ diesen den Nil hinabgleiten. Später zerstückelte er den Körper seines Bruders in 14 oder 43 Teile, die er in ganz Ägypten verteilte. Am Boden zerstört machte sich Isis gemeinsam mit ihrer Schwester Nephthys auf den Weg, die verstreuten Stücke ihres Mannes zu finden, sie zu mumifizieren und ihn dadurch wieder zum Leben zu erwecken. Mit Hilfe von etwas Magie gelang es der Göttin irgendwie, sich mit dem von ihr kreierten Penis ihres Liebhabers, sein ursprüngliches Stück wurde von einem Fisch verschluckt, zu befruchten, um ihren Sohn Horus zu gebären, der nun hier auf dieser Statuette in ihrem Schoß liegt. Auch das erinnert an Maria. Immerhin wird auch Isis quasi ohne Sex schwanger. Nur, dass sie nicht darauf wartet, dass ein Engel ihr verkündet, dass sie das Kind Gottes in sich trägt, sondern die Sache selbst in die Wege leitet. Grundsätzlich übernimmt sie in diesem Mythos die aktive Rolle. Sie tut, was getan werden muss, und auch die Verbindung mit ihrer Schwester ist wichtig. Ohne diese beiden Frauen und ihre schwesterliche Zusammenarbeit könnte es keine Wiedergeburt geben. Die Tatsache, dass es hier eine Heilsbringerin, eine Erlöserin und nicht wie bei Jesus ein Erlöser ist, änderte vieles. Man geht davon aus, dass der im Gegensatz zum Rest der antiken Welt relativ egalitäre Status der Frauen im alten Ägypten, der es Frauen ermöglichte zu erben, teilweise zu regieren und sich halbwegs frei zu bewegen, unter anderem mit der Macht und der Bewunderung der Göttin Isis zu tun hat. Ebenso stellt man fest, dass ihr Einfluss sich in jenen Regionen am schnellsten ausbreitete, in denen die Frauen einen Hauch von Ansehen und Respekt genossen. So etwa im alten Rom, wo zumindest die Frauen der Aristokratie eine gewisse Macht erlangen und sich als Priesterin und Vestalin auszeichnen konnten. Dort, in Rom, war Isis im ersten Jahrhundert vor Christus sogar ein Mysterienkult gewidmet, eine geheime Vereinigung, die ebenso geheime Initiationsriten veranstaltete. Man weiß kaum etwas darüber, nur dass die Jünger ein Sistrum, eine Art Rassel, mit sich herumtrugen. Wahrscheinlich durchlebte man während des Rituals so etwas wie seinen eigenen Tod, um sich von der Angst zu befreien. Eine Zeit lang war Isis extrem populär. Es wurden Tempel gebaut, viele in der Nähe von Bordellen. Man erkannte sich in ihrer Güte, aber auch in ihrer Macht wieder. Doch dann kam Kleopatra. Und Isis Einfluss ging zurück, weil diese Königin, die sich selbst als Verkörperung der Isis auf Erden bezeichnete, ein schlechtes Licht auf ihre göttliche Schwester warf. Wie man spätestens seit Elizabeth Taylors und Joseph Mankiewicz grandiosem Kleopatra weiß, wurde sie von den Römern gehasst und mit allem Verdorbenen in Verbindung gebracht, sodass man fortan auch Isis mit sexueller Perversion verband und sie ebenso wie Kleopatra als moralische Bedrohung ansah. Um dem vorzubeugen, ließ man ihren Kult verbieten. Ihre Statuen wurden in den Tiber geworfen, ihre Tempel zerstört. Nur hielt die Verbannung offenbar nicht besonders lange an. Schon im ersten Jahrhundert nach Christus, unter Kaiser Caligula, müssen die Isis-Mysterien in Rom wieder begonnen haben. Die Göttin gewann an Einfluss, breitete sich bis nach England aus. Sie war auf einem Siegeszug. Doch je stärker das Christentum wurde, desto mehr drängte man sie, die gütigste und wärmste Göttin von allen, zurück. Im vierten Jahrhundert, als das Christentum zur offiziellen Staatsreligion wurde, verschwand ihr Kult dann aus der europäischen Welt. Vielleicht hatten die Römer Angst vor der Vorbildfunktion dieser ungewöhnlich mächtigen Frau. Vielleicht störte es, dass sie eine Fremde war. Vielleicht hatte Jesus auch einfach bessere Antworten auf dringende Lebensfragen. Wer weiß das schon so genau? Und doch würde man zu gerne wissen, was die Althistorikerin Sarah B. Pomeroy mal fragte. Wie wäre die Geschichte der Frauen wohl verlaufen, hätte damals nicht die Sekte von Jesus, sondern die der Isis gewonnen?